Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der Bundesrat tagt und entscheidet. Er präsentiert sein Via Sicura-Programm, 36 Maßnahmen, die die Sicherheit auf unseren Straßen verbessern. Und er legt einen Mindestlohn für Hausangestellte fest, will verhindern, dass weiterhin Menschen aus Tieflohnländern zu Hungerlöhnen beschäftigt werden. Der Bauernverband registriert in seiner ersten Bilanz ein schlechtes Landwirtschaftsjahr, -10% bei den bäuerlichen Einkommen. Und die französische Regierung lässt blockierte Treibstoffdepots räumen. Der Streit um die Rentenreform wird immer mehr zum Kampf ums Benzin. Glücklich, wer die Schweizer Grenze in Reichweite hat. Um 13 Uhr der Mann, der Angela Merkel eindringlich vor den Auswirkungen des Klimawandels warnt. Hans-Joachim Schellenhuber leitet das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, berät die deutsche Regierung, ist heute Gast am Klimaforum in Thun und im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Simon Loy.
Jahrelang wurde daran gearbeitet und heftig darüber diskutiert. Nun hat der Bundesrat die Botschaft zu Via Sicura vorgelegt. Diese sieht nun 36 Maßnahmen vor, mit denen die Sicherheit auf den Straßen erhöht werden soll. Künftig soll für Neulenker oder Lastwagen- und Busfahrer ein faktisches Alkoholverbot gelten. Der Fahrausweis soll nur noch befristet abgegeben werden, bis zum 50. Lebensjahr und erst nach einem bestandenen Sehtest verlängert werden. Mit anderen Massnahmen sollen Raserhärte angepackt werden. Bei krassen Verkehrsregelverletzungen etwa soll das Auto vom Gericht eingezogen und verkauft werden können. Zudem will der Bundesrat gefährliche Straßenabschnitte sanieren. Ziel von Via Sicura ist es, die Zahl der Verkehrsopfer um ein Viertel zu senken. Die Vorschläge des Bundesrats zur Verkehrssicherheit gehen nun ins Parlament. Der Bundesrat hat einen Mindestlohn für Hausangestellte festgelegt. Sie sollen mindestens 18,20 Franken in der Stunde verdienen. Angestellte mit einer Ausbildung auf diesem Gebiet sollen bis zu 22 Franken in der Stunde bekommen. Der Bundesrat legte die neuen Stundenansätze fest, weil die Löhne in dieser Branche immer wieder unterschritten wurden, wie eine entsprechende Studie belegte. Der Bund organisiert sich neu für den Fall einer nationalen Katastrophe. Es gehe darum, Doppelspurigkeiten abzubauen, schreibt der Bundesrat. Aus diesem Grund werde die Führung des Bundes in einem Stab vereinheitlicht. In diesem Stab seien alle betroffenen Bundesämter vertreten. Informationen könnten so einfacher vermittelt werden. In der Schweiz sind grundsätzlich die Kantone für den Bevölkerungsschutz zuständig. Nur wenn eine Katastrophe nationales Ausmaß annimmt, muss der Bund Führungsaufgaben übernehmen. Verschiedene Ereignisse der letzten Jahre hätten gezeigt, dass es hier Verbesserungspotenzial gebe, teilt das VBS, das Departement von Bundesrat Maurer, mit. Die französische Regierung reagiert auf die tagelangen Massenproteste gegen die Rentenreform. Sie lässt die Zufahrten zu den blockierten Treibstoffdepots im Land räumen. Ihr habe der Polizei den entsprechenden Befehl gegeben, sagte Präsident Sarkozy. In der Nacht waren bereits 3 Blockaden aufgelöst worden. Inzwischen ist etwa einem Drittel der Tankstellen in ganz Frankreich das Benzin ausgegangen. Viele Franzosen, die an der Grenze wohnen, fahren daher ins benachbarte Ausland, um zu tanken. In der Stadt Lyon kam es am Vormittag erneut zu Zusammenstößen zwischen Jugendlichen und der Polizei. Ein Auto stand in Flammen. Polizisten in Kampfuniform sperrten den Zugang zur Innenstadt ab und vermummte Jugendliche rannten durch die Gassen des Zentrums. Die deutsche Regierung hat die Hartz-IV-Reform beschlossen. Die Grundversicherung für Langzeitarbeitslose und ihre Angehörigen soll also neu geregelt werden. Erwachsene sollen demnach 364 Euro pro Monat bekommen, 5 Euro mehr als bisher. Und mehr Geld soll es auch für die Ausbildung der gut 1,7 Millionen Kinder von Langzeitarbeitslosen geben. Über die Hartz-IV-Reform muss auch noch die Deutsche Länderkammer, also der Bundesrat, entscheiden. Der spanische Ministerpräsident Zapatero bildet seine Regierung um. Neuer starker Mann im Kabinett des Regierungschefs soll Innenminister Alfredo Pérez Rubalcaba werden. Die bisherige Vizeregierungschefin und auch der Außenminister verlieren ihre Posten und scheiden aus der Regierung aus. Das Außenministerium wird neu von der bisherigen Chefin des Gesundheitsressorts geleitet. Die radikale Kabinettsumbildung kam überraschend. In Medienberichten war davon ausgegangen worden, dass Zapatero eigentlich nur einen neuen Arbeitsminister nominieren wollte. Der Schweizerische Bauernverband hat eine erste Bilanz gezogen zur landwirtschaftlichen Produktion in diesem Jahr. Dabei zeigt sich, es lief nicht gut bis jetzt. Unter dem Strich hätten die Bauern 10% weniger Geld im Portemonnaie als 2009. Schuld daran seien unter anderem der tiefe Milchpreis und der starke Franken, der dem Käseexport zu schaffen machte, so der Bauernverband. Zudem hätten die Wetterextreme die Pflanzenproduktion negativ beeinflusst.
Der Bundesrat fixiert also einen Mindestlohn für Hausangestellte. Eine Premiere seit der Einführung der Personenfreizügigkeit. Ein falsches Signal, sagen Arbeitgeber. Und weiter: In Frankreich wird Benzin nun knapp und die Gangart der Regierung im Konflikt ruppiger. In Großbritannien legt der Finanzminister das Sparbudget vor. Wer muss wie viel bluten und schwitzen? In Neapel stinkt die nächste Abfallkrise. Menschen wehren sich gegen eine Deponie im Naturschutzgebiet. In der Schweiz wird 2010 kein gutes Bauernjahr. Schuld sind Preis- und Wetterkapriolen. Und der Potsdamer Klimaforscher Hans-Joachim Schellnhuber sieht schwarz, wenn wir beim Klimaschutz untätig bleiben. Das sagt er laut und allen, die es wissen wollen oder müssen. Der deutschen Kanzlerin zum Beispiel, die er klimapolitisch berät. Schellnhuber ist Gast im Tagesgespräch. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.477 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 33,38 gehandelt und der Dollar zu 96,51 Rappen. Zum Wetter. Im Norden ist es wechselhaft und zeitweise nass. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen 600 und 1000 Metern. Im Westen und Wallis fällt nur noch lokal Niederschlag. Die Temperaturen liegen um 9 Grad. Im Süden scheint meist die Sonne bei rund 17 Grad. Am Donnerstag lösen sich im Norden Wolkenreste und Nebelfelder auf und es wird, wie bereits im Süden, meist sonnig. Am Freitag scheint wegen Wolkenfeldern nur noch zeitweise die Sonne. Die Temperaturen liegen im Norden um 10 und im Süden um 14 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Hausangestellte in der Schweiz sollen nicht mehr zu Dumpinglöhnen arbeiten müssen. Zum ersten Mal seit Einführung der Personenfreizügigkeit legt der Bundesrat Mindestlöhne für eine einzelne Berufsgruppe fest. Bei Arbeitgebern und beim Gewerbe hat man daran gar keine Freude, spricht von einem falschen Signal. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Weiblich, aus dem Ausland und mit tiefsten Löhnen. Das sind typische Merkmale von Hausangestellten in der Schweiz. Vor 2 Jahren ist eine Studie im Auftrag des Bundes zum Schluss gekommen, dass die branchenüblichen Löhne in der Hauswirtschaft häufig unterschritten würden. Von Gehältern unter 2000 Franken bei einem vollen Pensum berichten die Gewerkschaften. Beobachtungen der Kantone deuteten zudem darauf hin, dass vermehrt Menschen aus Tieflohnländern der EU in Schweizer Privathaushalten angestellt würden, schreibt der Bundesrat. Eine Folge der Personenfreizügigkeit mit der EU. Zum ersten Mal seit Einführung der flankierenden Maßnahmen zum freien Personenverkehr legt die Landesregierung deshalb nun für eine ganze Branche Mindestlöhne fest. In einem Normalarbeitsvertrag, der für die ganze Schweiz gilt, außer für den Kanton Genf, der bereits selber einen Mindestlohn für Hausangestellte eingeführt hat. Je nach Berufserfahrung und Ausbildung betragen die verordneten Mindestgehälter zwischen 18.20 Franken und 22 Franken pro Stunde. Sie kommen nur zur Anwendung, wenn jemand mindestens 5 Stunden pro Woche beim gleichen Arbeitgeber angestellt ist. Bei der Gewerkschaft Unia, die vehement solche Mindestlöhne gefordert hat, ist man nach dem Entscheid des Bundesrates zur Hälfte zufrieden. Vanya Aleva.
Aus Gewerkschaftssicht müssten die Löhne höher sein. Trotzdem erachten wir den Bundesratsbeschluss als einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung, damit die Mindestbedingungen zumindest im Bereich Lohn festgemacht werden können.
Rundum abgelehnt werden Mindestlöhne hingegen auf Arbeitgeberseite und beim Gewerbe. SVP-Nationalrat Bruno Zuppiger, der Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbandes, spricht von einem völlig verfehlten Signal.
Ja, also das müssen wir ganz klar kritisieren, weil das ist ein Eingriff in die Marktwirtschaft. Wir haben schon bei der Vernehmlassung gesagt, dass das ein Dammbruch ist. Ein Dammbruch, der nachher andere Löhne durchaus auch mit Leidenschaft ziehen könnte. Und das können wir natürlich nicht akzeptieren.
Und auch Ruth Derrer vom Schweizerischen Arbeitgeberverband lehnt die Mindestlöhne für Hausangestellte ab. Sie stört sich insbesondere an der Höhe der festgelegten Gehälter.
Es ist nicht einsichtig, warum im Gastgewerbe tiefere Löhne gelten sollen als im Haushalt.
Bruno Zuppiger vom Gewerbeverband will deshalb nun politisch aktiv werden, um das aus seiner Sicht verfehlte Vorgehen des Bundesrates zu stoppen.
Ja, ich glaube, wir müssen die politischen Wege suchen jetzt. Das werden wir jetzt analysieren und schauen, dass der Bundesrat hier nicht solche Eingriffe machen kann.
Kurzfristig kann das Parlament allerdings nicht viel unternehmen, denn der Bundesrat darf Mindestlöhne auf dem Verordnungsweg in eigener Kompetenz festlegen, ohne dass das Parlament etwas dazu zu sagen hat.
Der französische Präsident Sarkozy geht in der Kraftprobe mit den Gewerkschaften in die Offensive. Er ordnete an, dass alle Sperren von Benzindepots geräumt werden. Spezialeinheiten setzten den Befehl des Präsidenten umgehend um und räumten am frühen Morgen die Sperren weg, welche die Gewerkschaften vor den Zufahrten zu den drei großen Benzindepots von La Rochelle, Donges und Le Mans aufgebaut hatten. Die Streikenden reagieren mit Empörung und warnen vor einer Radikalisierung ihrer Protestbewegung. Fakt ist, ein Drittel aller Tankstellen in Frankreich ist im Moment ohne Treibstoff. Und vor den offenen Zapfsäulen bilden sich lange Warteschlangen. Aus Paris, Rudi Mäder.
Präsident Sarkozy will das Chaos in der Benzinversorgung beenden, ohne Wenn und Aber. Mit Polizeigewalt will er alle Gewerkschaftssperren wegräumen lassen. Die Blockaden von Benzinlagern seien inakzeptabel und verantwortungslos, sagte heute Vormittag auch sein Innenminister Hortefeux.
Non seulement ces actes sont inacceptables, mais en plus ils sont irresponsables. Nous continuerons donc à débloquer.
Wir werden die Sperren von Benzindepots wegräumen. Die Mehrheit der Bevölkerung muss sich nicht dem Diktat der Minderheit unterwerfen. Wir werden keine Ausschreitungen und keine illegalen Aktionen dulden. Wir werden die Voyous, die Gesetzesbrecher, bestrafen.
Nous ne laisserons pas les voyous impunis.
Der Ausdruck Voyou ist ziemlich stark. Er bedeutet Gauner, Ganove. Die Gewerkschafter fühlen sich verletzt und reagieren mit Empörung. Charles Foulard, Vertreter der Gewerkschaft CGT in der Raffinerie Grand Puy.
C'est consternant d'entendre un ministre de l'Intérieur tenir de tels propos à l'encontre des salariés grévistes qui sont loin d'être des voyous et les salariés des raffineries sont loin d'être des voyous.
Es ist erschreckend, wenn ein Innenminister so über Gewerkschafter spricht, die alles andere als Gesetzesbrecher sind. Ich fordere die Regierung mit Nachdruck auf, sich endlich an den Verhandlungstisch zu setzen, statt das Streikrecht mit Füßen zu treten und mit einer eisernen Faust gegen Gewerkschafter vorzugehen. Je länger diese Auseinandersetzung dauert, umso größer wird die Gefahr einer Radikalisierung.
Plus ce mouvement va durer, plus il est évident qu'il y a des risques de radicalisation et de durcissement.
Auch der Sekretär der Gewerkschaft CGT der Raffinerie von Donges, Jacques Longenec, macht sich Sorgen, der Konflikt könne eskalieren.
La colère monte et quand les salariés sont en colère, bon, ça peut on peut craindre des dérapages, des débordements, on est sur un site Seveso 2, il y a des risques. Voilà, donc mais ça c'est la réponse à la répression, hein.
Die Wut nehme zu und das könne dazu führen, dass die Sache aus dem Ruder laufe. Wir sind hier auf einem sensiblen Gelände, da gibt es Risiken, sagt der Gewerkschaftssekretär und spricht damit wohl die Explosionsgefahr an. Auch sein Kollege von der Gewerkschaft CFTT in der Raffinerie von Donges ist sehr aufgebracht über Sarkozy und seine Politik der harten Hand.
Il faut que ça s'arrête, parce que ça peut pas durer. Et les patrons, il va falloir qu'ils aillent taper à sa porte pour lui dire, écoutez, ça suffit, c'est le bordel devant toutes nos usines. Maintenant, arrêtez, arrêtez, monsieur le président. Ça suffit, ça peut plus durer. Les gens sont révoltés, et il en assumera les conséquences.
Die Arbeitgeber müssten jetzt an die Tür des Präsidenten klopfen und sagen, jetzt ist genug, Herr Präsident, setzen Sie sich endlich an den Verhandlungstisch. Die Gewerkschaften geben sich nach Sarkozys Räumungsbefehl kämpferisch und haben nicht die Absicht nachzugeben. Sie haben heute Vormittag nach eigenen Angaben ein Benzindepot in Südfrankreich blockiert und wollen ihre Aktionen auch in anderen Landesteilen fortführen.
Rudi Meder, und wenn in Marseille Hafenarbeiter aus Protest keine Schiffe mehr löschen, dann betrifft das direkt auch die Schweiz. Rohöl und fertige, raffinierte Treibstoffe werden nämlich zu großen Teilen aus Frankreich in die Schweiz geliefert, wenn nicht gestreikt wird. Sorgen muss man sich hierzulande aber nicht machen, weiß Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr. Denn die Streiks würden erst langfristig zu Versorgungsengpässen in der Schweiz führen, mit einer Ausnahme.
Der Flughafen Cointrin in Genf ist die Ausnahme. Die Kerosintanks hängen dort direkt am Tropf französischer Raffinerien. Via Pipelines fließt der Treibstoff normalerweise nach Genf. Zurzeit bleibt der Nachschub aber aus. Wenn bis Ende Woche das nicht bessert, dann wird es eng. Allerdings, Flugzeuge bleiben deswegen keine am Boden. Fließt nichts mehr durch die Pipelines, dann erfolgt die Lieferung mit Tankwagen auf der Schiene aus Deutschland. Das gleiche Problem hat die Ölraffinerie in Cressier. Das Rohöl gelangt normalerweise via Pipeline von Marseille ins Seeland. Wegen der Streiks ist diese Rohölader zurzeit aber verstopft. Kurzfristig können das die Lager vor Ort ausgleichen, anschließend müssen andere Quellen erschlossen werden. Normalerweise funktioniert das mit Hilfe der Tankschiffs auf dem Rhein. Die können wegen des tiefen Wasserstandes zurzeit aber nur zur Hälfte beladen werden. Zudem werden auch einige Schleusen auf der französischen Seite des Rheins bestreikt. Beides zusammen führt dazu, dass die Versorgung mit Treibstoffen in der Schweiz zurzeit ungenügend ist. Auf dem Trockenen werden wir dennoch nicht sitzen. Raffinerien in Deutschland springen noch so gerne in die Lücke. Für genügend Benzin, Heizöl und Kerosin ist also gesorgt. Und dann gibt es ja noch die Pflichtlager des Bundes, die auf 4,5 Monate hinaus unseren Hunger nach Öl stillen könnten. Nur wenn die Streiks in Frankreich noch mehrere Wochen andauern, dann möchte der neu gewählte Bundesrat Schneider-Ammann zum ersten Mal seit 50 Jahren beschließen, die Pflichtlager anzuzapfen.
Ein Jahr nach Ende des Müllnotstands in Neapel bricht die Abfallkrise in der Region Kampanien wieder auf. Seit Tagen protestieren Anwohner einer der größten Abfallhalden Europas gegen den Bau einer neuen, zweiten Müllgrube mitten im Naturschutzgebiet des Vesuvs. Derweil beginnen sich in Neapel die Abfallberge wieder aufzutürmen. Die Situation ist zwar noch nicht so gravierend wie kurz vor Weihnachten 2008, doch das Müllproblem ist längst nicht gelöst. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
L'emergenza è finita perché abbiamo messo in piedi tutte quelle che sono le misure che servono per affrontare e gestire un ciclo smaltimento dei rifiuti corretto e normale.
Der Müllnotstand in Neapel ist beendet. Wir haben alles Nötige veranlasst, um einen normalen und korrekten Abfallzyklus zu betreiben. Mit diesen Worten erklärte Guido Bertolaso, Chef des italienischen Zivilschutzes, im November letzten Jahres vor der Auslandspresse das Ende des Müllnotstandes. Damit hatte er den Auftrag von Silvio Berlusconi erfüllt. Der hatte versprochen, das Problem innerhalb weniger Monate zu eliminieren und nicht so herumzutrödeln wie die linke Vorgängerregierung. Ein Jahr nach diesen großartigen Verkündigungen steht die Region Kampanien mit der Hauptstadt Neapel indes praktisch wieder vor der gleichen Situation. Vor dem Gemeindehaus von Terzigno protestieren seit Tagen Hunderte von Frauen gegen die Eröffnung einer neuen, zweiten Mülldeponie in allernächster Nachbarschaft. Sie wehren sich dagegen, dass hier, mitten in einem Naturschutzgebiet, am Fuße des Vesuvs, eine zweite Müllkippe gebaut werden soll. Auch nachts, wenn die vollen Camions der Müllabfuhr ihre stinkende Fracht in der Deponie Terzigno Nummer 1 abladen wollen, blockieren sie die Zufahrt. Dutzende von vollen Abfallcamions stauen sich vor dem Deponieeingang. In den Straßen Neapels türmen sich rund 800 Tonnen Dreck. Im September zündeten die Demonstranten gar mehrere Abfallkamions an. In den folgenden Nächten brauchte es Polizeischutz, um sie vor der aufgebrachten Menge zu schützen.
In Campania si muore di tre cose: Camorra, Politica e discariche.
Hier in Kampagnen stirbt man wegen drei Dingen: der Camorra, falscher Politik und wegen der vielen Abfallhalden, ruft diese Frau in die Menge. Tatsächlich, nirgends in Europa gibt es so viele illegale und legale Abfallhalden wie in Kampagnen. Medizinische Untersuchungen führen das gehäufte Auftreten gewisser Krebsarten auf die vielen offenen und stinkenden Abfallberge zurück. Dass die Müllkrise bereits ein Jahr nach Beendigung des sogenannten Notstandes wieder aufbricht, verwundert Kenner der Szene nicht. Franco Ortolani, Geologieprofessor und einstiger Abfallberater der Regierung.
Questo lascia un quadro nel quale si vede che non si deve andare verso la raccolta differenziata e il riciclaggio.
Berlusconi und Bertolasos Idee besteht darin, mehrere Abfalldeponien zu eröffnen, die den gesamten Dreck schlucken sollen, bis 4 neue Verbrennungsanlagen gebaut sein würden, die dann eines Tages alles verbrennen sollen. Nicht vorgesehen ist aber, dass der Abfall getrennt und womöglich recycelt wird, wie in jedem normalen Land. Das hat nun zur Folge, dass unendlich viel Abfall anfällt und die Deponien schon bald voll sein werden und es neue braucht, so wie jetzt die hier in Terzinio.
Quattro bruciatori rimarrebbero senza carburante.
Verschärft wird die Situation dadurch, dass von den 4 Verbrennungsanlagen erst eine steht und wegen Pfusch am Bau häufig nicht funktioniert. Dass das Problem gerade jetzt aufbricht, könnte laut Kernern auch der Camorra zu verdanken sein. Nicht auszuschließen, dass sie hinter den Blockaden steckt, um die Regierung in Rom abermals zu zwingen, neue Notfallkredite zu bewilligen, von der sich die neapolitanische Mafia ein schönes Stück abzweigen kann, in enger Zusammenarbeit mit korrupten Beamten und Unternehmern.
Seit Monaten bereits predigt in Großbritannien die liberal-konservative Regierung Blut, Schweiß und Tränen. Ohne enorme gemeinsame Sparanstrengungen könne der Staatshaushalt nicht wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Heute wird's jetzt konkret. Finanzminister Osborne will dem Unterhaus im Detail erklären, wo die grausamen Schnitte geplant sind im Budget der einzelnen Ministerien. Eine Vorschau von Martin Alliot.
Aus 1 macht 10 und 2 lass gehen und 3 macht gleich, so bist du reich. Soweit Goethes Hexen einmal eins. Furchtsam erwarten die Briten heute eine wahre Lawine von Zahlen. Es ist der Vollzug dessen, was ihnen seit langem angedroht wurde, die Rechnung für die Jahre des Überflusses und der Verschwendung. Der Anteil des Haushaltsdefizits am Volkseinkommen ist zugegebenermaßen rekordverdächtig. Aber die 11% bewirken kaum schlaflose Nächte, weil die Zahl ja nicht zum Anfassen ist. Doch die Einsicht, dass der britische Staat fast jedes vierte Pfund, das er ausgibt, borgen muss, ist wohl anschaulich genug, um den Handlungsbedarf zu illustrieren. 125 Milliarden Franken will die Regierung bis 2015, dem Ende der Legislaturperiode, einsparen. Zusätzlich sollen etwa 45 Milliarden Franken mehr durch erhöhte Steuern und Abgaben in die Kasse sprudeln. So viel wussten wir schon seit längerem. Wir wissen auch seit kurzem, dass die Besserverdienenden kein Kindergeld mehr erhalten und höhere Studiengebühren für ihren Nachwuchs zahlen müssen. Heute nun geht's den Departementen an den Kragen. Gestern wurden dem Militär die Flügel gestutzt, heute drängeln sich die restlichen Ministerien vor der Schlachtbank. Allerdings gibt es Ausnahmen. Gewisse Budgets genießen Artenschutz. So soll das riesige staatliche Gesundheitswesen, der NHS, der größte Arbeitgeber Europas, netto ungeschoren bleiben. Einsparungen fließen in die Spitäler zurück. Sakrosankt ist auch die Entwicklungshilfe. Schulen sollen mit Samthandschuhen angefasst werden. Selbst Goethes Hexe hätte gewusst, dass die Einsparungen bei den anderen Departementen deshalb noch dramatischer sein müssen. So wird die Hochschulfinanzierung privatisiert, die Ausgaben für den sozialen Wohnungsbau sollen halbiert werden, das britische Gegenstück zur IV wird abgespeckt, Renten werden knapper. Vor allem aber wird die Verwaltung reduziert. Eine 500.000 Staatsangestellte muss über die Klinge springen, wenn die Ministerialbürokratie in Whitehall schrumpft. 2 Fragen bleiben unbeantwortet. Werden die Engländer, Schotten, Waliser und Nordiren diese Rosskur klaglos über sich ergehen lassen? Animiert das französische Vorbild nicht zu Handgreiflichkeiten? Bisher gibt es keine Indizien für eine Kraftprobe, aber die britischen Gewerkschaften stauben immerhin schon ihre Barrikaden ab. Riskanter scheint die andere Unwägbarkeit. Wird die britische Wirtschaft diese Rosskur überstehen? Derzeit wirkt die Konjunktur recht munter, aber der Aderlass könnte durchaus zu schockartigen Reaktionen führen. Die Regierung stellt sich auf den Standpunkt, sie habe keine andere Wahl. Jedes Zögern jetzt würde zu einer Revolte auf den Finanzmärkten führen. Faust kommentierte die rätselhaften Verse der Hexe einst mit der Vermutung, «Mich dünkt, die Alte spricht im Fieber», worauf Mephisto maliziös bemerkte, «Das ist noch lange nicht vorüber».
Kraut und Rüben, Spreu vom Weizen oder Äpfel mit Birnen. Der Bauernverband hat alles zusammengezählt und eine erste Bilanz gezogen, was die Landwirtschaft in diesem Jahr hervorgebracht hat. Kurz gesagt, es war kein gutes Jahr. Schuld am schlechten Ertrag sind der tiefe Milchpreis, der zu starke Franken, aber auch die Wetterkapriolen. Diese spielten in der Landwirtschaft immer schon eine wichtige Rolle. Mit dem Klimawandel nimmt die Unsicherheit für die Bauern aber noch zu. Caroline Arn.
2010, das Jahr der Wetterextreme. So beschreibt es Sandra Helfenstein, Mediensprecherin des Bauernverbandes.
Im April war es dann plötzlich sehr heiß und trocken. Und dann kam der Mai und es fing an zu regnen und es hörte nicht mehr auf, bis endlich dann Ende Juni der Sommer kam. Und im August war es dann schon wieder fertig und jetzt hatten wir einen sehr schönen Herbst. Also es war immer so ein bisschen ein Auf und Ab.
Dieser Herbst sorgt zwar für gute Qualität bei den Äpfeln, aber mengenmäßig sind es fast ein Viertel weniger als 2009. Ebenso gibt es 11% weniger Getreide. Der kühle und nasse Sommeranfang behinderte nicht nur die Heuernte, sondern auch den Verkauf von Schweinefleisch. Die Gartengrille blieben kalt wie das Wetter. Der Preis für Schweinefleisch fiel zwischen April und Oktober um fast einen Franken pro Kilo. Auch der Alpsommer war nur eine kurze Freude, sagt Helfenstein.
Und zuerst war es sehr kalt und nass, als sie nach oben gingen. Dann wurde es plötzlich extrem heiß, ja, im Juli. Und dann im August wieder so kalt, dass eigentlich die meisten die Saison wieder vorzeitig beendeten und mit dem ersten Schnee schon Anfang September wieder ins Tal gingen. Also das war sicher relativ extrem dieses Jahr.
Ob dies nun einfach ein etwas schlechteres Jahr war, so wie es auch immer wieder gute Jahre gibt, oder ob es auf Wetterextreme hinweist, die mit der Klimaveränderung zusammenhängen, könne die Wissenschaft heute noch nicht sagen. Klar sei hingegen, dass die Klimaerwärmung große Auswirkungen auf die Landwirtschaft haben wird, auch in der Schweiz, sagt Klimaexperte und Forschungsleiter bei der Landwirtschaftlichen Forschungsanstalt Reckenholz, Jörg Fuhrer.
Diese Szenarien, die sehen eigentlich voraus, dass die nächsten Jahrzehnte, also sagen wir bis Mitte dieses Jahrhunderts, der Klimawandel eher positiv sich auswirken wird und dann in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts aber sehr stark negativ.
Solange es durchschnittlich nur wärmer würde, aber ausreichend regne, könnte die Produktion sogar noch steigen. Doch wenn es zu warm und trocken würde, werde es aber schwierig. Unberechenbar seien vor allem die Wetterextreme.
Die Extremwetterlagen sind ja eigentlich das Wichtigste, weil dort sind die größten Wirkungen zu erwarten.
Und genau diese Entwicklung abzuschätzen sei schwierig.
Wenn die aber zunimmt, diese Häufigkeit, und das ist durchaus möglich und sehr wahrscheinlich auch eben für die längere Zukunft, dann wird das natürlich sehr, sehr schwierig eben für die Landwirtschaft.
Erste Auswirkungen scheint die Klimaveränderung bereits zu zeigen, sagt Sandra Helfenstein vom Bauernverband.
Wo wir die größten Bedenken haben, ist in Bezug auf Wasserversorgung. Wir hatten in den letzten Jahren eine Häufung von trockenen Jahren oder sehr trockenen Zeiten. Und das ist eigentlich ein Novum in der Schweiz. Die Schweiz ist ein Wasserschloss und das ist jetzt wirklich eine ganz neue Entwicklung.
Die auch neue Massnahmen erfordere. Wasserspeicher, Bewässerung, Vorkehrungen, die Geld kosten und die landwirtschaftliche Produktion weiter verteuern. Als Alternative gäbe es auch Möglichkeiten, resistentere Sorten zu pflanzen. Doch die Klimaerwärmung wird eine große Herausforderung für die Landwirtschaft bleiben. Anpassungen sind nötig und machbar, aber sie würden langfristig wohl immer schwieriger, so die Prognosen von Klimaexperten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.